Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Heute habe ich mit Matthias Specht, einen echten B2B-Experten und Co-CEO der Agentur WOB, zu Gast. Matthias ist seit über 20 Jahren bei WOB, wo er zunächst den Digitalbereich geleitet hat, bevor er Co-CEO wurde. Die Agentur, die, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, vor über 50 Jahren, ich hoffe, ich habe das richtig mitgemerkt, vor über 50 Jahren gegründet wurde, hat sich in den letzten Jahren stark transformiert. Wahrscheinlich nicht die erste und auch nicht die letzte Transformation bei 50 Jahren am Markt, nämlich vom klassischen Werbegeschäft hin zu einer Beratungs- und Digitalagentur. Matthias, ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist. Ich finde es super, dass wir mal B2B uns als Fokusthema schnappen. Einerseits, was hat sich im Marketing getan? Andererseits, wie habt ihr als Agentur drauf reagiert? Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung, Kim. Ich freue mich.
Und an der Stelle auch lieben Dank an Larissa, die uns beide zusammengebracht hat, Larissa Pohl, deren Impuls das nämlich war. Und insofern, ich freue mich sehr, dass wir uns über den Weg jetzt kennengelernt haben.
Genau.
Wie ich es jetzt eben im Intro schon gesagt habe, WOB hatte ja schon immer den B2B-Fokus. Weißt du eigentlich, wie das, also wie kam es dazu? Habt ihr irgendwann vor 50 Jahren gesagt, das ist jetzt total schlau, oder man hatte halt den einen Kontakt, den einen Kunden und es hat sich irgendwie ergeben, oder war das ein langer, strategischer, ausgefeilter Plan?
Nicht ganz. Also war schon sehr früh klar, dass wir damals Industriemarketing machen oder später B2B, wie es genannt wurde. Also die beiden Gründer, die vor 51 Jahren die Agentur gegründet haben, haben sicherlich nicht den Fokus gehabt, wir machen jetzt eine Industriemarketing-Agentur auf, sondern es war als klassische Werbeagentur gegründet. Es war aber recht schnell klar von den Kunden, auch von den Interessen her und von den Kompetenzen her, dass es sich eben fokussiert auf das Thema B2B-Industriekunden, und es ist sehr schnell war das dann so, dass das einfach der Fokus ist. Und ich bin ja nicht ganz so lange dabei, aber du hast gesagt, das ist über 20 Jahren. Und
ist seitdem, ja auch schon ein Wort, ne?
Ja. Ja, genau, auf jeden Fall. Und seitdem ist auf jeden Fall der Schwerpunkt und auch ein bisschen länger schon ganz klar B2B auf jeden Fall.
Kamst du selber auch aus dem B2B davor oder war das für dich ein neues Feld?
Es war insofern ein neues Feld, dass ich tatsächlich mehr oder weniger meinen beruflichen Einstieg auch hier in die Branche hatte bei WOB. Ich hatte vorher Marketing studiert und dann noch so ein bisschen Digitalausbildung danach gemacht und habe dann wirklich meine ersten Agenturstationen war WOB. Und es wird nicht langweilig im B2B, wie man merkt, deswegen bin ich immer noch da und habe verschiedene Stationen durchlaufen. Und von daher habe ich schon immer im B2B gearbeitet, wenn du so willst.
Guck mal, da haben wir was gemeinsam, nur mit unterschiedlichen Jahreszahlen sozusagen dahinter. Du warst nur bei WOB bisher und ich war bisher auch nur bei KNSK. Von daher, das ist okay. Aber für 20 Jahre brauche ich noch ein bisschen. Das, da muss ich mich noch ein bisschen gedulden auf jeden Fall.
Okay.
Lass uns mal auf das B2B-Marketing gucken, weil das, das finde ich wahnsinnig interessant, mal deinen Blick darauf zu hören, auch wie sich das vielleicht auch gerade so in den letzten Jahren verändert hat, letztlich auch von den Herausforderungen, von den Schwerpunkten, die Themen, die eure Kunden so umtreiben.
Ja, also zum einen finde ich super, dass man, dass ich jetzt hier sein darf und auch mal über B2B sprechen darf, weil es, glaube ich, einfach ein wahnsinnig wichtiges Marketing-Segment vor allem auch in Deutschland ist, was immer so ein bisschen unterbelichtet ist und ja auch oft so ein bisschen unterm Radar fliegt, weil eben, ja, die großen Kreativkampagnen kommen meistens eben nicht von B2B-Unternehmen. Aber wenn ich das sagen darf, mich persönlich begeistert es total, weil man da wirklich mit so viel Innovationen zu tun hat, die man lange kennenlernt, bevor sie überhaupt an den Markt kommen. Weil jedes Produkt, was ein Endkundenprodukt ist, besteht letztendlich aus Komponenten, aus Leistungen, die B2B-Unternehmen reinbringen, und die werden eben vermarktet an diese Unternehmen, die jetzt ein Auto herstellen, die einen neuen Joghurt herstellen mit einem neuen Flavor. Und davor liegt immer B2B-Kommunikation, um Innovationen da rein zu verkaufen. Das finde ich so wahnsinnig spannend, sich damit zu beschäftigen und da auch nah dran zu sein. Und was hat sich verändert? Digitalisierung ist ein bisschen lame zu sagen, dass Digitalisierung vieles verändert, aber es ist natürlich so. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, dass tatsächlich, und das hat man auch schon häufiger gelesen und gehört, B2B emanzipiert sich tatsächlich in den Unternehmen von so Anhängsel des Vertriebs, was häufig war und teilweise noch ist, hin zu wirklich einem gewissen Selbstbewusstsein als Business-Treiber. Und das merken wir ganz, ganz stark, dass da in den letzten Jahren eine massive Veränderung stattfindet von den Marketing-EntscheiderInnen, die einfach ganz anders agieren, und die Unternehmen merken auch, und es hat natürlich Gründe, dass Marketing wichtiger wird in dem Unternehmen und insofern die Rolle sich verändert. Und natürlich spielt Digitalisierung da eine Rolle, weil ja, im B2B war lange Zeit geprägt von dem persönlichen Kontakt, Vertrieb mit Kunden. Das ist häufig immer noch so. Messen haben eine große Rolle gespielt, ist teilweise immer noch so, auch wenn viel reduzierter als vor ein paar Jahren. Aber die ganze Kundenreise findet natürlich auch im B2B digital statt. Und deswegen sind so Themen wie Data-Driven Marketing, Marketing-Technologie, weil wie kann ich dieses persönliche Erlebnis, was ich mit einer Marke hatte, mit meinem Vertrieb über Jahre, wie kann ich das transformieren in die digitale Welt? Wie kann ich durch Personalisierung, durch Individualisierung, durch Insights, die ich aus Daten generiere, dieses Gefühl schaffen, trotzdem eine Nähe zu haben? Das ist, sind so spannende Themen, die viele beschäftigen. Und nicht zuletzt auch natürlich das Thema Kreativität, was so ein bisschen aus der dem Untergrund jetzt auch im B2B kommt, oder seit vielen Jahren eigentlich schon, dass man merkt, ist auch totale Floskel, B2B-Entscheider sind auch nur Menschen, so hat man das 100 Mal gehört. Und was ist eigentlich der Unterschied zwischen B2B und B2C? Ja, es gibt ganz viele Unterschiede, aber das Thema Kreativität und Emotionalisierung von Kommunikation spielt auch hier natürlich eine wichtige Rolle und jetzt in den letzten Jahren eine immer größere Rolle, so dass dieses ganze Thema Experience auch immer eine größere Rolle spielt. Aber da können wir nachher vielleicht noch kurz
unbedingt
reden. Also, ja.
Ist denn, weil du gesagt hast, am Anfang hast du gesagt, B2B hat ja immer so ein bisschen Schattendasein gefristet. Vielleicht nicht zuletzt, weil auch die kreative Schlagkraft in Form von Kampagnen beispielsweise nicht so stark gegeben war. Jetzt sagst du, Kreativität ist eigentlich auch auf dem Vormarsch im B2B. Ne? Du hast eben dieses B2B-Kunden sind auch nur Menschen und Entscheider auf Einkaufsseite auch. Ist das, heißt das, dass die B2B-Kunden ja vielleicht auch offener werden für Kreativität, also sich dagegen nicht so stark wehren und wir vielleicht bald auch wieder, wie soll ich sagen, mehr B2B-Kampagnen auch kreativ auszeichnen?
Das glaube ich auf jeden Fall, weil das ist ein ganz klarer Trend, dass eben, was ich vorhin meinte, diese Wertigkeit von B2B-Kommunikation erkannt wird, das, was für einen Wert im Unternehmen überhaupt darstellt. Und dann ist eben Kreativität eine Komponente, wie gesagt, nicht die entscheidendste, das ist vielleicht im B2C ein bisschen anders, da ist es oft die mitentscheidendste. Im B2B gibt es eben noch ein paar andere Faktoren, die wichtig sind, aber es wird auf jeden Fall stärker gewichtet, wird stärker gesehen und wird stärker wahrgenommen als wesentliche Komponente, um eine Marke zu schaffen überhaupt mal, um Awareness für eine Marke zu schaffen und um Emotionen für ein Produkt, eine Leistung, eine Brand zu wecken.
Sag mal, wenn du gesagt hast, finde ich spannend, dass du sagst, es ist immer wichtiger, es ist aber nicht so entscheidend wie im B2C, da gibt es andere Faktoren. Da will ich direkt mal reingehen. Was sind die anderen Faktoren? Weil du hast es ja vorhin auch gesagt, es geht nicht darum, jetzt breitenwirksam eine riesige Zielgruppe anzusprechen. Ja. Meistens weiß man sehr genau, wer die jeweiligen, ich sag mal, Buying Center sind und die EntscheiderInnen auf Kundenseite. Worauf kommt es an?
Das hatte ich vorhin so ein bisschen angerissen. Also dadurch, genau wie du sagst, dass es kleinere Zielgruppen sind, oft bekannte Zielgruppen, oder zumindest die Märkte bekannt, in denen man unterwegs ist, da spielt aus unserer Sicht, deswegen sind auch wir aufgestellt sind, das Thema Daten und Technologie eine viel, viel größere Rolle, um eben diese Nähe herzustellen, von der ich vorhin sprach. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Es ist ein wesentlicher Unterschied, dass wir generell im B2B mit Buying-Center-Strukturen zu tun haben, das heißt sehr viel unterschiedliche MitentscheiderInnen am Tisch haben, die auch sehr unterschiedlich angesprochen werden müssen. Das heißt, da ist nicht damit getan, dass wir jetzt die eine große Idee haben und jetzt die große Kampagne ausspielen, sondern da spielt wirklich dieses Thema Individualität eine sehr viel größere Rolle. Und dafür brauche ich eben Daten, die auch häufig vorhanden sind in Unternehmen. Das ist auch das Schöne, dass B2B, glaube ich, auf einem oft viel, viel größeren Datenschatz sitzt als B2C, weil eben Kunden bekannt sind, weil Vertrieb Kontakte hat und die gehoben werden können. Das ist ein Unterschied. Und ich brauche aber eben eine noch stärkere technologische Ausrichtung, um eben dann auch diese unterschiedlichen Rollen, die ich habe, wirklich auch gezielt ansprechen zu können. Das sind so zwei Faktoren, die für mich wichtig sind oder wesentlich sind in der Unterscheidung nochmal zu B2C. Mhm.
Jetzt ist ja auch gerade der Einsatz von Tech und Data, du hast vorhin ja auch erwähnt, das Marketing emanzipiert sich auf B2B-Seite. Ja. Das heißt, das Zusammenspiel zwischen Marketing und Sales ist ja elementar. Was ist so deine Beobachtung? Das ergibt sich ja nicht immer von alleine, sondern eben auch, ich sag mal, der Vermittler sind eben die Daten, ist die Experience. Was sind da so die größten Herausforderungen?
Also immer noch dieses Alignment, da wird auch schon seit Jahren drüber gesprochen, zwischen Sales und Marketing, das ist immer noch ein Riesenthema. Aber mittlerweile sehen wir in vielen Unternehmen, manche sagen sogar, Marketing ist das neue Sales, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber das ist schon wesentlich, dass natürlich Marketing viel, viel weiter im Kaufentscheidungsprozess reinreicht, als es früher der Fall war. Und deswegen zwangsläufig das Thema Sales und Marketing ganz eng verzahnt sein müssen, weil es eben nicht mehr so diese harte Kante gibt, wo es dann irgendwie ein Lead übergeben wird an irgendeinen Vertriebler und der kümmert sich dann darum und Marketing hört nie mehr was, sondern idealerweise, und das ist natürlich die ideale Welt, das ist noch nicht überall so, aber in immer mehr Unternehmen gibt es eben diese Denke, dass sich wirklich diese beiden Prozesse, eigentlich ist es ein Prozess, Sales und Marketing, wenn man ehrlich ist, und ganz eng verzahnt und eben es ja auch gemeinsam betrachtet. Ja, und wie gesagt, auch diesen Kaufentscheidungsprozess, der ja oft sehr langwierig ist, dass wir den eben auch mit Marketingmaßnahmen weiter begleiten. Das heißt, wenn wir einen Buying-Cycle haben von einem Jahr, dann ist eben nicht damit getan, okay, jetzt der Sales-Kontakt ist da und jetzt kümmert sich Sales drum. Nein, da geht das ganze Jahr, während dieser Sales-Prozess läuft, mit Einkauf, mit Verhandlungen, mit Produktprüfungen, was auch immer, das ist alles Zeit, wo Marketing weiterläuft, in gewisser Weise. Und da reden wir eben nicht mehr über Awareness-Kommunikation und irgendwie die große Kreativkampagne, sondern dann sind wir wirklich in dieser individualisierten, MarTech-getriebenen, datengetriebenen Kommunikation drin. Und das ist spannend, wenn man wirklich diese Sichtweise hat und das auch so gemeinschaftlich denkt, Sales und Marketing.
Ist es denn so, also WOB hat ja eine lange Historie, ne? über 50 Jahre, ihr seid als Werbeagentur gestartet. Ja. Wie viel Werbeagentur steckt noch in WOB? Weil ich sprach ja schon von der Transformation in Richtung Beratungs- und Digitalagentur, wenn du da jetzt so prozentual drauf guckst.
Boah, prozentual drauf zu gucken, ist eigentlich schwierig, weil ich will es gar nicht so gern trennen. Weil das ist genau das Thema mit den Schubladen. So, was sind wir eigentlich? Weil eigentlich sind wir jetzt auch nicht eine Digitalagentur, sondern das ist genau der Punkt, was sind wir eigentlich? Sind wir eine Kreativagentur oder eine Digitalagentur oder was sind wir jetzt überhaupt? Und so die Schublade, wenn man die Schubladen einordnen will, die es da gibt, eine so Digital Experience Service Agenturen. So, das klingt für uns eigentlich ganz passend für das, was wir tun. Und da ist genau diese drei Themen stehen eigentlich gleichberechtigt nebeneinander, nämlich Data, Tech und Creativity. Und das ist das, was wir uns auch auf die Fahnen geschrieben haben, weil ich bin überzeugt, wir sind überzeugt, dass nur diese drei Dinge zusammen wirklich erfolgreich Marketing, B2B-Marketing in Zukunft machen können. Weil ich brauche alle drei Komponenten mehr oder weniger gleichberechtigt, und das steht für uns oben drüber, positive Erlebnisse, Experiences zu schaffen. Und insofern, wenn du willst, ein Drittel.
Ich brauche keine Schublade. Ich habe
oder ein Viertel vielleicht Kreativität, weil das Thema Consulting eben noch stark dazukommt. Aber wir sehen es eben nicht in diesen Schubladen und haben uns auch so entsprechend nicht aufgestellt, dass wir praktisch eine Kreativeinheit und eine Digitaleinheit haben, sondern ganz bewusst eben uns anders aufgestellt.
Mhm. Erzähl mal, wie ihr euch aufgestellt habt, das interessiert mich, weil irgendwann, ich weiß, das wäre vielleicht noch die Frage davor, habt ihr irgendwann konkret den Entschluss gefasst, eine neue Strategie formuliert und daran dann alles ausgerichtet oder war das eigentlich so ein fließender Prozess und irgendwann gab es diese drei Kompetenzfelder? Erzähl mal so ein bisschen über euren Weg und vielleicht dann auch die heutige Struktur, in der ihr das lebt, das neue Modell.
Ja, okay. Genau, weil ich will nicht ganz weit zurückgehen, aber du hast ja gesagt, ich habe irgendwie relativ früh im Digitalbereich der WUB angefangen und schon in den 90ern so erste Digitalprojekte gemacht und so alt bin ich tatsächlich. Und seitdem machen wir eigentlich digital. So, von daher ist digital ja logischerweise nicht neu für uns. Und wir hatten dann irgendwann, war ich Geschäftsführer von der WUB Digital, eine typische Ausgründung, wie es viele Agenturen gemacht haben, haben dann irgendwann eine Digitaleinheit ausgegründet. Und das haben wir dann 2013 wieder eingegründet, weil wir damals der Meinung waren oder überzeugt waren, jegliche Kommunikation ist mehr oder weniger digital, es braucht diese Trennung nicht. Und dann waren wir seit 2013 eigentlich wieder eine integrierte Agentur, wenn man so will. Und in den letzten Jahren hat sich eben immer stärker nochmal das Thema Daten- und Technologiekompetenz rausgebildet und wurde verstärkt. Und dann war es tatsächlich so, dass wir letztes Jahr nochmal einen Strategieprozess durchlaufen haben und daraus eigentlich jetzt die aktuelle Transformation stattgefunden hat, wo wir eben nochmal sagen, so das Thema Experience Architect, wie wir uns bezeichnen, so wenn man ein bisschen Werbesprech reinbringen will. Und da eben auch ganz klar die Positionierung stärker im Bereich Digital Experience Services und noch stärker nach außen eben auch Sichtbarkeit von Consulting und wir schaffen Experience durch Data, Tech und Creativity. Mhm. Ja, das haben wir schon lange gemacht, aber eben immer so ein bisschen unterm Radar, und wir wurden eben häufig als Werbeagentur gesehen, die auch ganz gut digital kann. Das haben wir jetzt geändert in der Außenwahrnehmung oder auch im Selbstverständnis, wie wir agieren.
Habt ihr denn, wenn ihr jetzt in den Wettbewerb tretet, habt ihr es dann mit anderen B2B-Agenturen zu tun? Habt ihr es eher mit letztlich auch Tech-Beratungen zu tun? Oder ist es mal so?
Ja, tatsächlich beide. Da kommt natürlich immer darauf an, in welchen Wettbewerbssituationen man ist. Natürlich sind andere B2B-Agenturen traditionell Mitbewerber. Aber durch die Positionierung, und das hat sich eben auch nicht jetzt neu ergeben, sondern es war in den letzten Jahren auch schon so, dass wir immer wieder auch in Pitches waren, wo es um Technologieprojekte ging, wo es um Datenprojekte ging. Und da waren wir dann auch in Wettbewerbssituationen mit großen Beratungen, mit großen Digitalagenturen, die letztendlich auch in diesem Segment, wenn man sich das mal anguckt, da gibt es eine ganz schöne Lünedonk-Studie, diese Digital Experience Service Agenturen, eigentlich drin sind. Und insofern, ja, ist es natürlich auch ein ganz neues, riesiges Wettbewerbsfeld, in das wir uns reinbegeben, weil wir plötzlich auf dem Papier zumindest mit den Accentures, den Deloittes, den Valantics, den DVIs im Wettbewerb stehen, aber eben nur auf dem Papier von den Leistungen. Also wir maßen uns nicht an, jetzt mit den Agenturen, die um Vielfaches größer sind, auf einem Level zu sein. Aber von der Denke her, von dem, was wir anbieten und wie wir es zusammenbringen, da schon. Und da haben wir für unsere B2B-Segment-Kunden so einen Sweet Spot, wo wir uns von auch diesen Wettbewerben, glaube ich, ganz gut abheben können. Und insofern ja, auf der einen Seite die klassischen B2B-Agenturen nach wie vor, aber auf der anderen Seite für die anderen Themen eben auch plötzlich ein ganz neues Wettbewerbsumfeld, in dem wir uns bewegen.
Sag mal, ihr seid doch noch eine inhabergeführte Agentur, ja, oder? Wie richtig, viele Leute genau seid ihr?
Wir sind knapp 100 Leute.
Und ist das, weil das ja gerade, finde ich auch, ne, wenn du jetzt einzelne Mitbewerber genannt hast und wir denken an MarTech, wir denken vielleicht auch an KI, wir denken an Investitionen, die getätigt werden müssen. Das kann ja, wie soll ich sagen, Chance und Risiko zugleich sein mit der Größe. Wie habt ihr darüber in eurem Strategieprozess gedacht?
Also das haben wir uns natürlich angeschaut, was können wir glaubhaft auch leisten in diesem Bereich. Weil, wie gesagt, wir vermessen uns jetzt mit diesen Größen von Agenturen zu vergleichen. Das wollen wir auch überhaupt nicht. Deswegen kommt so der zweite Aspekt dazu. Ich habe vorhin gesagt, so Experience Architects, das ist so die werbliche Claim, den wir uns gegeben haben. Und da in dem Architekten, da steckt eigentlich genau das drin, was uns ausmacht. Also sagen, wir wollen gar nicht die sein, die jetzt die großen MarTech-Infrastrukturen bei den Kunden implementieren. Da gibt es die großen Beratungen, die das machen. Wir müssen nicht die sein, die die globale Website-Infrastruktur implementieren. So, wir sind aber diejenigen, die für eben die großen Mittelständler, was unsere Hauptkunden sind in Deutschland, der Architekt sein können, die genau diese Kompetenzfelder zusammenbringt und teilweise auch der Übersetzer sind, das ist ganz häufig wirklich eine Rolle im Consulting, ein Übersetzer sind zwischen den Business-Anforderungen, was der Kunde hat, und dann, was brauche ich dafür an wirklich an pragmatischen MarTech-Lösungen, was brauche ich dafür für Daten? Eben nicht, dass wir immer mit dem ganz großen Besteck kommen und sagen, wir müssen jetzt die ganz große Marketing-Infrastruktur implementieren und uns danach überlegen, was wir tun, sondern wirklich schauen, okay, was gibt es beim Kunden, was ist die Business-Anforderung und wie sieht ein wirklich pragmatischer Umgang mit dieser Marketing- oder MarTech-Infrastruktur aus? Das ist so ein bisschen unser Sweet Spot, wo wir ganz gut mitfahren und wo wir eben für, wie gesagt, unsere Kunden auch, glaube ich, ein relevantes Angebot und ein relevanter Partner sind, weil die brauchen vielleicht dann nicht die ganz große Unternehmensberatung und die ganz große Digitalagentur, brauchen aber trotzdem eben diese Kompetenzen, um modernes Marketing machen zu können. Und das war so ein bisschen der Gedanke dabei bei der Strategie. Mhm.
Ist denn, wenn man jetzt nochmal so ein bisschen genauer in die Säulen guckt, also Kreativität ist wahrscheinlich einigermaßen selbsterklärend, aber gerade so im Data- und Tech-Bereich, ne? Welche Art von Kompetenzen habt ihr auch in-house aufgebaut? Also wie kann man sich so dieses Feld innerhalb der drei Säulen vorstellen?
Im Data-Bereich haben wir seit langer Zeit schon, das ist auch nochmal verstärkt, eben Data Engineers, Data Analysten, unser Strategieteam stark im Data-Bereich unterwegs, wo wir dann auf der einen Seite schauen oder analysieren können bei Kunden, welche marketingrelevanten Daten sind da, aber vor allem dann, was können wir daraus ableiten für Erkenntnisse, für Insights, für Kommunikation. So, da haben wir Kompetenzen aufgebaut und haben Menschen, die sich damit intensiv auseinandersetzen. Genauso mit dem ganzen Thema, welche Daten können wir aus Websites generieren, aus Kampagnen generieren, aus Marketing-Automation-Projekten generieren. So immer der Blick auf die Daten, da haben wir Kompetenzen aufgebaut. Und im Bereich Marketing-Technologie sind wir seit vielen Jahren Partner von verschiedenen Anbietern, Technologieanbietern und haben seit vielen Jahren eben mit ganz vielen Marketing-Automation-Systemen gearbeitet, sei es jetzt Marketo, Eloqua, Evalanche, verschiedene Tools, mit denen wir arbeiten, wo wir in vielen eine eigene Kompetenz haben, eigene Leute haben, die sich damit auskennen. Aber was viel wichtiger ist, jetzt sind wir wieder bei dem Architektenthema, wir wissen, was man damit machen kann und wir wissen, wie man es damit machen kann und wir müssen es dann gar nicht unbedingt alles selbst tun und haben dann entweder Partner oder ganz häufig, und das ist eigentlich der häufigste Fall, die Kunden haben eine gewisse Kompetenz in-house, weil ganz viele Kunden haben eine Marketing-Technologie, eine Marketing-Automation-Systeme im Haus, setzen es aber eben nicht richtig ein, versenden E-Mails damit und machen aber nicht mehr damit und da kommt wieder so diese Architekt-Denke rein und wo wir Leute haben, wie gesagt, die es auf der einen Seite umsetzen könnten, auf der anderen Seite aber häufig dann im Consulting für die Kunden unterwegs sind, in Schulungen, in dem Aufsetzen von Prozessen, von Marketing-Automation-Strecken, Contents dazu konfigurieren und solche Dinge machen. Von daher, das weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet.
Absolut.
Die Kompetenzen, die wir da haben oder wie wir uns da aufstellen.
Absolut. Was ich ja auch interessant finde, wie du gerade sagst, ne, durch die Rolle des Architekten, die ihr euch gegeben habt, habt ihr, also klar nimmt man vielleicht nicht jedes Mal die Implementierungs- und Umsetzungsprojekte mit. Ja. Andersrum verschafft es euch ja auch einen großen Vorteil, weil letztlich ist immer der schlechteste Berater der, der es nachher auch umsetzt, weil du möglicherweise dann ja auch in Richtung Tools berätst, die jetzt gerade da sind. Also das heißt, ihr schafft ja dadurch auch nochmal eine größere Neutralität, sodass der Kunde vielleicht auch eine Offenheit hat, viel stärker zu kombinieren. Ne? Das heißt, es gibt vielleicht eine große Tech-Beratung für die Implementierung und euch dann nicht nur, ich sag mal, für die Architektenrolle, sondern vielleicht auch für die Kommunikations-, Übersetzungs-, Begleitungsrolle, ne? Im Sinne eines Advisors sozusagen durch diesen Implementierungsprozess durch.
Genau, absolut. Das ist genau die Rolle, die wir häufig haben. Und wie du vollkommen richtig sagst, diese Neutralität auch von Systemen, dass wir eben nicht an feste Systeme gebunden sind und unser Geschäftsmodell ist nicht, ein Salesforce beim Kunden zu verkaufen und zu implementieren, sondern aber wir können aber mit Salesforce umgehen und wir können dem Kunden helfen, damit besseres Marketing zu machen oder die relevanten Dinge damit zu tun. Und das ist eben das, was wir wollen.
Jetzt springe ich doch nochmal in die Säule der Kreation, ne? Weil auch das ist ja schon spannend, die Frage, über welche Art von Kreation sprechen wir? Also was sind die Skills, auf die ihr Wert legt? Habt ihr wirklich, ich sag mal, von Talenten für die Big Idea bis hin zu Customer Experience, jeder Touchpoint muss ein individuelles, kreatives Erlebnis sein über Content, White Paper, ähnliche Themen? Oder was sind so die relevanten Kompetenzen gerade im B2B-Kreationsbereich?
Also du hast fast alle angesprochen. Also das ist
natürlich, wen habe ich vergessen?
Es ist natürlich ein weites Feld und wir haben natürlich auch ganz klassisch die Designer, die UX-Designer, die UI-Designer, die Content-Experten, die Redakteure, die Texter und das Thema Kreativkonzepte ist bei uns ganz wichtig. Das heißt, auch stärker als die Umsetzung jetzt von irgendwie, wir müssen jetzt auch noch 1000 Assets umsetzen, aber die Big Idea oder überhaupt die Kreatividee, das ist uns wichtig. Da haben wir eben Kompetenzen, wo wir drauf Wert legen und dann vor allem Kreativität auch verstanden in, du hast gesagt, in Experiences. Also wie können wir Experiences erzeugen im digitalen Umfeld? Wie können wir ein Storytelling schaffen über mehrere Touchpoints hinweg? Das sind so kreative Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen, wo wir Kompetenzen haben. Und eben vor allem klar, auch im digitalen Umfeld natürlich alles, was, hatte ich vorhin gesagt, UX, UI angeht, das ist ein großer Schwerpunkt, weil am Ende macht das einen großen Teil von einer guten Customer Experience aus, dass ich eben auch wirklich ein gutes Erlebnis habe mit einer digitalen Applikation. Und das ist für uns eben auch natürlich Teil der Kreativität oder Teil der Kreativkompetenz. Und ein Stück weit immer noch das, was eher so Agenturbusiness ist, Werbeagenturbusiness, wirklich die Big Long Idea. Meistens gibt es nicht mehr diese eine große Idee, sondern wird dann runtergebrochen in viele kleinere Kommunikationseinheiten, aber das haben wir schon auch noch. Ja.
Was ich ganz interessant finde, also meine Beobachtung, korrigiere mich, wenn das mittlerweile ganz anders ist, in B2B-Unternehmen ist ja häufig die Kommunikation noch etwas stärker ausgeprägt als das Marketing gewesen. Also sehr häufig gab es jetzt nicht zwangsläufig CMOs, wie im B2C-Bereich schon immer, sondern es gab einfach starke Kommunikationschefs, B2B, sehr Inhalte getrieben, sehr Content getrieben. Und dann gab es daraus dann eben auch natürlich Marketing- und Kommunikationskampagnen. Hat sich das geändert, vielleicht auch durch das stärkere Zusammenwachsen von Marketing und Sales?
Würde ich schon sagen, ja. Also, wir erleben es vereinzelt, aber eigentlich bei den meisten Unternehmen, bei den meisten Kunden gibt es wirklich ein starkes Marketing. Da heißt nicht immer CMO die Person, aber letztendlich gibt es doch eine starke Rolle, da häufig eben auch, und das ist eben genau auch die Zukunft, eine Rolle, die eine gemeinsame Verantwortung für Sales und Marketing hat. Und das ist eigentlich die beste Konstellation, dass man sich tatsächlich um alles Marktrelevante kümmert, und das sehen wir schon. Und dass jetzt stark aus Communication geprägt ist, nur würde ich nicht sagen, das ist hier und da der Fall, aber würde ich nicht.
Ja, aber es wäre auch spannend, wenn du sagst, das wandelt sich, und gerade, weil auch das ist interessant, meine Frage wäre sonst gewesen, wer sind eigentlich eure Auftraggeber, ne?
Ja.
Ist es Marketing, ist es Sales, sind es beide zusammen?
Ja.
Wenn du sagst, auch das konvergiert eigentlich immer stärker zu einer Rolle mit einer gemeinsamen Verantwortung für beide Bereiche, hat sich die Frage schon fast daraus jetzt beantwortet auf jeden Fall.
Ja, also das ist noch nicht überall so natürlich, aber ich würde sagen, in den meisten Fällen ist der Auftraggeber tatsächlich noch aus dem Marketing heraus, aus einer klassischen Marketingrolle. Am zweithäufigsten würde ich sagen, aus Sales, aus einer Sales-Verantwortung raus. Und oft aber auch, und das gibt's ja manchmal auch so nebendran, so ein Digital-Department, die sich dann sei es ein CDO oder ein Digitalverantwortlicher, ein Digitalverantwortlicher. Und das ist manchmal auch noch ein Bereich, aus dem Aufträge kommen. Aber in der Regel tatsächlich eher so eine CMO-artige Rolle. Mhm.
Lass uns doch mal einen Blick auf die ja letztlich Bedürfnisse und vielleicht auch Art der Projekte werfen, die bei euch ankommen. Weil das, ich weiß nicht, ob es bei euch ähnlich ist, ne? Aber man hat ja auch immer mal so Phasen, da gibt es Briefings, die gehen fast alle in die Richtung oder die beschäftigen sich alle mit dem und dem Schwerpunkt. Dann merkst du, okay, die Phase ist abgeschlossen, jetzt sprechen alle über Narrative, über Kommunikationsplattformen. Das mag in 3 Jahren wieder was anderes sein. Mhm. Was merkt ihr gerade, was sind so die drängendsten Themen, die häufigsten Herausforderungen, die letztlich auch in Briefings an euch formuliert werden?
Was wirklich häufig kam in letzter Zeit, und das ist eigentlich total untypisch, eigentlich für die Themen, die wir jetzt besprochen haben, aber vielleicht auch B2B-typisch ein bisschen, dass Unternehmen auf uns zukommen, weil sie ihre eigene Marketingorganisation transformieren. Aha, also spannend. Nicht die Marke, sondern die Marketingorganisation. Und das ist was, mit dem wir uns auch im Consulting beschäftigen, und das ist wirklich häufiger der Fall, dass Unternehmen auf uns zukommen, sagen, okay, die Komplexität ist ja so immens gestiegen im B2B-Marketing und wir wissen gar nicht mehr ganz genau, was müssen wir jetzt können, was müssen wir selbst machen, was machen wir am besten mit Partnern, wie sieht unser Ökosystem aus, aus Partnern, welche Technologie brauchen wir, wie stark müssen wir in Data rein, müssen wir das selbst können. So, das sind natürlich Fragen, die Unternehmen in erster Linie sich auch selbst beantworten müssen, aber das ist tatsächlich häufig ein Feld, wo wir beraten auch, wo wir angefragt werden und was ganz, ganz viele Unternehmen beschäftigt aktuell, wie sie sich einfach selbst aufstellen, wie sie sich selbst organisieren. Und das ist so ein Feld, was mir einfällt. Und ansonsten schon natürlich auch so Buzzword Experience ist es schon ein paar Mal gefallen und ist eben für mich mehr als ein Buzzword, aber das ist häufig etwas, was bei uns aufschlägt. Sagen, okay, wie können wir tatsächlich uns mal die Customer Journey anschauen? Wie können wir hier ein einheitlicheres oder ein integrierteres Kundenerlebnis schaffen, weil unsere Kunden den Kaufentscheidungsprozess eben vor allem ins Digitale verlagert haben. Diese, was ich vorhin schon sagte, das ist häufig tatsächlich so ein Anlass zu sagen, lass uns mal draufschauen, was wir überhaupt tun, wie wir es tun und was wir da verändern müssen.
Genau. Du hast vorhin ja auch gesagt, ne, dass Events und Messen und sowas deutlich weniger geworden ist. Früher einer der wichtigsten Touchpoints überhaupt, um den sich alles gedreht hat. Letztlich ist es ja auch eine gute Nachricht, weil ich erinnere mich zumindest so aus meinen Projekten, dass Messestände immer eigentlich der größte Budgetposten vielleicht neben Sponsoring-Verbindlichkeiten oder Ähnlichem war. Das heißt, darüber ist ja wahnsinnig viel Budget frei geworden, was jetzt auch letztlich in Martech-Lösungen, in Data-Strategien bis hin eben zu, ja, wie soll ich sagen, auch Organisationsberatungsprojekte investiert werden kann, oder?
In der Theorie ja. Okay.
Aber es wird oder eingespart wurde, ja.
Oder eingespart wurde, genau. Das ist ein häufiger Punkt, ja. Messe ist immer noch der größte Budgetposten, ehrlicherweise bei vielen B2B-Unternehmen, auch wenn sich die Auftritte verändert haben und wenn sie nicht mehr auf alle Messen gegangen wird, auf die man vielleicht früher gegangen ist, aber es ist immer noch ein wichtiger Touchpoint. Nur die Art und Weise, was dort passiert, hat sich verändert. Aber
es ist nicht mal, so, das finde ich spannend. Sag mal, was hat sich da verändert?
Was wir wahrnehmen oder auch, wo wir mit unseren Kunden drüber sprechen, ist, ich komme immer wieder auf den Punkt zurück, Experience, dass wenn dann auf eine Messe geht, dass man es häufiger sieht als einen wichtigen Touchpoint, der ein Kundenerlebnis schafft. Eben nicht mehr, ich stelle jetzt meine Produkte aus und ich habe hier irgendwie eine Vitrine mit meinem neuen Lüfter und dann können sich die Kunden angucken und der Vertrieb steht nebendran und erklärt denen, sondern viel wichtiger, das Thema überhaupt Kunden zu treffen. Überhaupt das Thema Kunden treffen ist immer häufiger bei Messen das Thema, gar nicht Neukunden akquirieren, sondern das ist einfach der Treffpunkt, wo ich meine Kunden treffe, wo ich Kundenbeziehungen pflegen kann. Deswegen so dieses ganze Thema, wie kann ich einen Erlebnisraum schaffen auf meinem Messestand, um mit meinen Kunden oder natürlich auch potenziellen Kunden in einen Austausch zu kommen. Was kann ich dort tun, um die Marke irgendwie erlebbar zu machen, jenseits von, ich stelle meine Produkte aus und den Vertrieb nebendran. Das hat sich verändert und das merken wir ganz klar, dass da eine große Veränderung stattfindet.
Und sag mal, ich springe nochmal einen Schritt zurück, weil das fand ich interessant. Du hast ja gesagt, eine Entwicklung bei Projekten in letzter Zeit, die ihr identifiziert ist. Es werden immer mehr Beratungsprojekte mit Blick auf die Marketingorganisation der Zukunft letztlich auch beauftragt. Oder es gibt da Anfragen in dem Feld. Gibt es aus deiner Erfahrung so Erfolgsfaktoren für die Marketingorganisation, vielleicht auch eben spezifisch im B2B-Umfeld? Also wo du sagst, das sind einfach super wichtige Hebel, die machen einen großen Unterschied, die gucken wir uns mit als erstes an.
Der wichtigste Hebel ist ganz klar und klingt auch ein bisschen banal, aber ist so, das Thema Business-Orientierung. Das heißt, dass die Marketingabteilung, das Marketing sich selbstbewusst sein muss und auch in der Geschäftsleitung Bewusstsein geschaffen werden muss über den Business-Beitrag, den das Marketing leisten kann. Und das hat was so ein bisschen mit dieser Emanzipation zu tun, von der ich ganz am Anfang sprach. Und weil häufig war Marketing eben so ein bisschen ein Anhängsel vom Vertrieb. Und ja, wir durften mal den Messestand gestalten und irgendwie Flyer machen und mal eine Kampagne machen. Aber jetzt dieser Wandel, das auch in der eigenen Organisation zu schaffen und auch die Kompetenzen dafür zu haben, okay, wie können wir das, was wir tun, an den Business-Zielen ausrichten, wie können wir das, was wir tun, messbar machen, wie können wir das tatsächlich dann mit auch einem Sales-Erfolg, der irgendwann vielleicht in einem Jahr erst entsteht, verbinden und glaubhaft verbinden. Das sind so Dinge. Und dann kommen wir eben ganz schnell in Themen rein, wie, ja, man braucht eben eine Data-Kompetenz, ob man will oder nicht, und ob das jetzt schon tausendmal hoch und runter diskutiert wurde oder nicht. Man braucht eben eine gewisse Kompetenz im Bereich Data, um das abbilden zu können. Das ist so ein Faktor, den wir uns angucken und überhaupt eben auch nochmal so dieses Selbstverständnis von Marketing. Wir sind nicht die Buntstiftabteilung, sondern wir sind der strategische Treiber im Unternehmen. Wir sind das Ohr in den Markt. Wir sind die, die Customer Journey managen. So. Das ist eine große, wichtige Transformation, dieses Bewusstsein zu schaffen und dann eben auch die Kompetenzen dafür aufzubauen.
Da hast du ein super Stichwort geliefert, Kompetenzen aufbauen, ne? Letztlich durch eine eigene MarTech-Tool-Landschaft. Die Daten liegen ja zumindest in den meisten der Fällen beim Kunden selbst. Ja. Wie stark leitet sich daraus auch eine gewisse Inhousing-Tendenz, vielleicht auch typischer ehemaliger Agenturleistung ab?
Sehr stark, würde ich sagen. Also das ist ein ganz klarer oder im B2B vielleicht ein noch stärkerer Trend gefühlt, also wobei kann ich nicht sagen, also im B2C, aber ein ganz starker Trend zum Inhousing in den letzten Jahren eigentlich. Häufig auf so einer Produktionsebene, also dass man Data auch, aber auf so einer Umsetzungsebene, dass man eben Kompetenzen aufbaut in Media Production, in Redaktionen, in Digital Asset Management, dass da Kompetenzen hat, aber auch im Thema Data und Marketing-Technologie, dass man eben wirklich Kompetenzen hat und Mitarbeitende hat, die sich damit auskennen und die Systeme letztendlich bedienen und die Systeme betreiben. Das sehen wir ganz stark. Und das ist aber auch ein Grund, warum ich komme wieder auf uns zurück und auf das Thema Architekten zurück, warum wir da eben für uns einen Markt oder generell nicht nur für uns dann Markt sehen, weil häufig eben genau auf dieser Umsetzungsebene bei den Kunden eine Kompetenz aufgebaut wird, aber teilweise eben so eine strategische Lücke da ist, okay, was genau kann ich denn noch damit machen? wie kann ich das noch anders nutzen, wie kann ich das noch sinnvoller nutzen und nicht nur, okay, ich habe jetzt ein Tool und ich habe jemanden, der ein Tool bedienen kann und der damit Newsletter bauen und versenden kann und vielleicht auch mal eine komplexere Kontaktstrecke bauen kann, aber das Übergeordnete, das fehlt häufig. Und von daher, ja, auf Umsetzungsebene ganz klar Insourcing, auf strategischer Beratungsebene, da sehen wir es noch nicht so stark.
Ja, finde ich interessant, dass du das sagst, weil das ja letztlich auch jetzt nochmal mit Blick auf vielleicht auch B2C-Agenturen, Kreativ-Kommunikationsagenturen, das natürlich auch durch das ganze Thema Generative AI, also ja. Irgendwann ja. In naher Zeit wird uns das ganze Thema ja. Asset-Produktion auf eine andere Art beschäftigen als momentan. Und ich glaube tatsächlich, dass der vordere Teil der Wertschöpfung noch interessanter wird, ne? Weil das ja auch als Kunde, es gibt da auch Studien, ne? Wie viel Zeit tatsächlich mit operativen, mit administrativen Tätigkeiten auch aufgewendet wird und wie gering eigentlich der Slot ist, sich eben auch strategisch damit auseinanderzusetzen. Und dann ist ja immer noch der Faktor, das eine ist, wenn ich selbst im System bin, das kennen wir bei uns auch, ne? Wie du gesagt hast, eigener Strategieprozess in der Agentur. Normalerweise wird man sagen, ja, da holt auch doch jemand extern rein, der begleitet den Prozess und dann macht man es doch wieder nicht. Deswegen ist, glaube ich, immer dieser Blick von außen, gerade im Bereich Strategie, Consulting und so, wahnsinnig wertvoll. Oder dann eben auch Ideation, Exploration. Das finde ich spannend, dass du das auch ähnlich beobachtest und auch da passt ja eure Rolle der Architekten wunderbar.
Weil du sagst, weil natürlich das Thema KI haben wir jetzt noch nicht so angesprochen, aber wird ja überall angesprochen, ist natürlich allgegenwärtig. Und du sagst, natürlich auf der Asset-Produktionsebene wird das eine große Rolle spielen. Da spielt es auch ja heute bei den Kunden auch schon eine große Rolle. Bei uns auch, bei euch, in jeder Agentur. Wenn nicht, dann macht man ein bisschen was falsch, glaube ich, wenn man sich damit nicht beschäftigt. Aber was da noch spannend ist, und das hat Dr. Moch, der bei dir vor ein paar Wochen mal auch im Podcast war, gesagt, dass eben eine große Herausforderung auch im B2B ist das Thema natürlich Schnelligkeit in der Asset-Produktion. Weil ja, wir brauchen immer mehr Assets und die müssen immer schneller produziert werden. Und das ist ein Thema, was man natürlich auch bei einer Agentur sehen kann, weil in-house das Aufbauen ist auch schwierig und sagen, da wirklich eine verlängerte Werkbank haben, um schnell, ja, mit KI-Tools, aber eine verlängerte Werkbank zu haben, um wirklich schnell produzieren zu können. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, am Ende braucht es natürlich nicht nur Architekten, die sich irgendwas ausdenken, sondern es muss dann auch produziert werden und da
absolut, liegt aber da wird natürlich der Preiskampf toben. Ja. Ne? Also auf diesem Feld wird man es zumindest mit anderen Renditen zu tun haben, würde ich vermuten. Was uns zu dem Thema führt, Honorarmodell. Was ich ganz spannend finde, ist, euer Geschäft hat sich stark verändert, Anforderungen ans B2B-Marketing haben sich verändert. Ja. Hat sich euer Umgang mit Honoraren verändert?
Definitiv. Wir jetzt gar nicht durch unsere letzte Transformation, sondern wir versuchen eigentlich schon länger, ein Thema, mit dem du dich ja auch beschäftigst oder sich der Markt beschäftigt, wegzugehen von Stunden und Tageskalkulationen, Tagessätzen, was wir auch wirklich nur noch in ganz, ganz wenigen Ausnahmefällen machen, sondern in der Regel haben die Projekte bei uns einen festen Preis, einen festen Scope. Sind gepackaged in irgendwie eine Definition und dafür gibt es einfach einen Preis. Das ist nicht immer wertorientiert, was so das Idealbild ist, aber wissen wir auch, das ist ein bisschen schwierig manchmal abzuschätzen, okay, was genau ist der Wert und was mache ich das fest? Das heißt, wertorientiert ist es nicht immer zu 100%, aber auf jeden Fall ganz klar eher das Modell Festpreise, klarer Preis für eine klare Leistung, für einen klaren Outcome und nicht irgendwie, wir gucken mal, wie lange wir brauchen, weil das ist kein nachhaltiges Geschäftsmodell in vielen Fällen. Das haben wir teilweise natürlich auch noch, weil es gibt immer die Fälle, wo es dann irgendwelche Retainer-Modelle gibt, wo dann einfach gegen Retainer gearbeitet wird, aber das ist eher die Ausnahme. Und wir versuchen eben immer, weil das finden wir die die fairste Lösung für beide Seiten. Man einigt sich auf einen Preis für einen gewissen Outcome und am Ende kann es dem Kunden auch egal sein, welche Seniorität mit welcher welchem Zeitaufwand für das Ergebnis gearbeitet hat, wenn am Ende das Ergebnis stimmt.
Absolut, ja. Meine Erfahrung ist auch, dass es die Kunden und auch die EinkäuferInnen weniger umtreibt, als wir Agenturen immer so denken. Mhm. Also dieses, oh Gott, wir reden nicht mehr über Stunden, das wird eine unüberwindbare Herausforderung, ja, und so weiter. Es ist ja, wie du sagst, die haben ein Budget, die haben eine Vorstellung darüber, was sie benötigen, ja, oder zumindest welche Herausforderungen sie lösen wollen. Und dann ist es ja eigentlich an uns. Und ich denke auch, also dieser Blick unter die Motorhaube, den wir ja so viele Jahre gewährt haben über Stundenlisten, die sich, wer soll sich das alles angucken? Wer soll das verstehen? Ja. Und das ist ja auch nicht Aufgabe des Kunden. Und ich finde eigentlich diese Ergebnisorientierung, und da sind wir wieder bei Business Impact. Also auch das, genau, ist ja der Perspektivwechsel auf Agenturseite. Was wollen wir herstellen? Nicht, haben wir viele Stunden geschrieben, brauchen wir lange dafür, können wir möglichst, genau, viel abrechnen. Weil die Wahrheit ist, mehr Stunden lassen sich eh in den seltensten Fällen wirklich abrechnen. Und wenn, dann hat man zwischendurch einen riesigen Trouble gehabt und musste wahnsinnig, ja, viel argumentieren. Es hat meistens der Beziehung geschadet, weil es dann immer Ärger gibt. Also ich habe festgestellt, dass es nicht so dramatisch ist, wie man vielleicht befürchtet, wenn man sich, wenn man den Sprung ins kalte Wasser wagt.
Ja, kann ich bestätigen, absolut. Natürlich ist es immer noch so, gibt die typischen Fälle, irgendwelche Einkaufsabteilungen brauchen eben für einen Vergleich von Agenturen.
Wollen die Excel-Liste ausgefüllt haben.
Auf irgendwelchen Stundenpreislisten, ja, was aber häufig dann auch die Marketingabteilung sagen, eigentlich ist es völlig irrelevant, ja, was da drin steht, weil am Ende rechnen wir eh nicht nach den Stundenpreislisten ab. Von daher ist es manchmal so ein bisschen schizophren, dass es die Unternehmen brauchen, aber am Ende gar nicht genutzt wird oder sogar ein Entscheidungskriterium ist, aber am Ende nicht genutzt wird. Gut, gibt auch andere Fälle sicherlich, aber wenn ich da über uns spreche, ist das häufig eben so der Fall. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es aber gerade, weil wir vorhin auch so dieses Consulting-Thema angesprochen haben, da ist es tatsächlich aber so, dass wir da auch Projekte haben, wo wir dann tagessatzbasiert arbeiten. Aber das sind dann eher Projekte, wo eben der Scope eben nicht klar ist, wo man sagt, da ist man jetzt eben eine gewisse Zeit in einem Consulting-Prozess drin mit einem etwas unklaren Ausgang. Und da kann man nicht sagen, okay, kostet x-tausend Euro, sondern das ist dann einfach ein Prozess. Und da, ja, sind wir noch so etwas in so einem Arbeit oder Zeit gegen Geld Modell dann drin, aber da geht's oft dann auch nicht anders. Und da ist dann auch okay, wenn man es eben nicht über jede Stunde feilscht, sondern nur sagt, okay, da gibt's Consulting-Leistungen und die werden eben nach Tagsätzen bezahlt.
Ich finde ja auch legitim. Also es gibt ja auch häufig so eben Team-Honorare, ne? Wenn man einfach sagt, ja, pass auf, wir haben jetzt hier ein Squad-Team. Bei uns ist das manchmal auch, ja, dann gemischt mit dem Kunden, ne? Und dann sagt man einfach für, weiß ich nicht, 20 Tage ist es das Squad-Team rund um das Thema. Und wie du schon gesagt hast, ne, der Scope wird sich darin verändern, Erkenntnisse werden gewonnen, mhm, und dann wäre es irgendwie irre, festzulegen, was ist der Leistungsumfang, ja, genau, und was ist, ja, das Paket dahinter. Ne? Ja, absolut. Sag mal zum Ende hin noch mal eine ganz andere Frage, weil wir zu Beginn darüber sprachen. Ihr seid auch eine inhabergeführte Agentur. Ihr seid allen Herausforderungen, wie auch alle anderen in der Branche sozusagen, steht ihr gegenüber. Ihr seid Teil eines internationalen Netzwerks, also eben, ja, inhabergeführte Agenturen, BB1 heißt das. Wie wichtig ist für euch tatsächlich das Thema Internationalisierung, Internationalität? Hm.
Absolut wichtig. BBN, unser Netzwerk, das gibt es seit den 80ern, haben wir jetzt mal mitgegründet, das sind alles inhabergeführte B2B-Agenturen weltweit. Und das ist schon wichtig, gerade für uns aus Deutschland heraus, weil da Exportnationen, viele Unternehmen gehen international. Und dann ist es häufig eben schon wichtig, Unternehmen in Märkte begleiten zu können, zumindest eine Kompetenz in dem Markt zu haben. Das ist ganz wichtig. Es gibt wenig jetzt wirklich internationale Kampagnen. Man sagt, da wird jetzt eine globale Kampagne mit ganz vielen Partnern ausgerollt. Die Möglichkeit gibt es natürlich, aber das ist eher selten der Fall. Was häufiger der Fall ist, ist, dass eben ein Kunde aus Deutschland heraus sagt, okay, er will jetzt nach Brasilien, USA, China, was auch immer. und dort eine Kampagne fahren oder dort seine Website ausrollen oder was auch immer tun, und dass man ihn dann da begleitet mit eben auch Experten und Expertinnen vor Ort, die aus unserem Netzwerk dann eben kommen. Und insofern spielt das schon eine wichtige Rolle. Und ja. Und da, wenn wir von Netzwerk sprechen, ist eben so, das ist wirklich so ein, ja, ein, sind alles inhabergeführte Agenturen. Das ist jetzt nicht ein WPP.
Keine und alle Holdingstruktur, ja, sondern, genau.
Das Netzwerk gehört praktisch uns allen. Ja. So, das ist ein bisschen die andere Sichtweise des Netzwerks.
Ich kenne ein ähnliches Konstrukt, das heißt The Network One. Also auch eben für inhabergeführte Agenturen, aber eben nicht mit einem B2B-Fokus, wo es ja auch viele schöne Kollaborationsbeispiele gibt. Ich glaube, das ist ein sehr guter Weg, auch für inhabergeführte Agenturen, diese diese Anforderungen mit abdecken zu können. Ja, total
nachvollziehbar.
Ja. Genau. Mensch, Matthias, ich könnte dich noch so viel fragen. Wir können eigentlich fast eine zweite Folge noch aufmachen. Aber wer weiß, diesen Podcast gibt es ja noch eine Weile. Das machen wir vielleicht einfach nochmal wieder. Also ich finde, es hat sich total gelohnt, dem Thema B2B einen Raum zu geben. Ich finde es wahnsinnig spannend, was sich da tut, und habe mich gefreut, dass du uns ein bisschen Einblicke in euer Feld gewährt hast. Dank dir dafür.
Vielen Dank für die Einladung.